ARD.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Surfcamps, Klettertouren, viele Schafe. Wir sind im Norden, im hohen Norden heute in zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind auf den Lofoten im Norden Norwegens. Eine Inselgruppe, 80 Inseln, um genau zu sein, mit nur rund 25.000 Menschen. Und mit Sonne manchmal und mit Schnee häufig. Die Lofoten, ein spannendes Reiseziel, wenn man denn ein wenig Abenteuerlust verspürt. Und inzwischen fast so etwas wie eine Trendregion. Ein wenig Abenteuerlust hat Johannes Koch verspürt, ist zurück von den Lofoten und jetzt bei mir im Studio. Hallo Johannes.
Moin moin.
Moin moin Johannes. War es Abenteuerlust, die dich auf die Lofoten getrieben hat?
Also klar, Abenteuerlust ist da, glaube ich, immer so eine Sache, wenn man auf Reisen geht. Marco Schulze, mit dem ich zusammen unterwegs war für einen Nordsee-Report, also für eine Dokumentation von dort. Marco Schulze und ich, wir hatten ganz viel gelesen über diese, du hast es gerade Trendregion genannt, und wir hatten auch ganz viel bei Social Media gesehen, weil es ist eben eine Trendregion auch in den digitalen Medien, und das wollten wir tatsächlich einfach mit eigenen Augen sehen.
So, jetzt haben wir eben gesagt, die Lofoten. Und jetzt müssen wir ganz kurz einmal darüber reden, für die Sie vielleicht schon gemerkt haben. Sagt man eigentlich die Lofoten oder nur Lofoten, weil es ja eine Region ist, ja?
Genau, also streng genommen wären wir nicht auf den Lofoten, sondern in Lofoten gewesen. So ein bisschen wie wir hier sagen würden, wir sind in Ostfriesland. Es ist aber tatsächlich umgangssprachlich gerade für uns Deutschen so, dass wir überwiegend sagen, die Lofoten, und selbst Menschen, die wir dort getroffen haben, die dort auf den Lofoten, jetzt sage ich es schon wieder, auf den Lofoten oder in Lofoten leben und Deutsch sprechen, sagen selber auch, ja, ja, wir leben auf den Lofoten. Streng genommen wäre es, wir leben auf den Lofoteninseln, aber ich glaube, wir bleiben hier mal beim Umgangssprach.
So streng oder? Sind wir nicht, wir bleiben bei die Lofoten, aber es musste einmal kurz gesagt werden, das Ganze.
Auf jeden Fall.
Johannes, was zeichnet denn die Lofoten aus mit deinen Worten?
Zuallererst unglaubliche Natur. Also das ist wirklich von allem etwas. Man ist ja dort oben 200 Kilometer nördlich vom Polarkreis. Das heißt, es ist eigentlich eine Region, wo man erstmal denken würde, da ist es kalt, da ist es vielleicht jetzt auch gar nicht so schön, naturtechnisch. Aber das Klima dort ist ein ganz besonderes, gerade durch den Golfstrom, der da eben warme Luft und warmes Wasser hinbringt. Und dadurch hat man ja einen Ort mit ganz besonderer Natur.
Die Lofoten gehören ja zu Norwegen, eben schon erwähnt, klar, sind aber schon eine ganz eigene Welt, nicht, oder?
Ja, absolut. Also die Lofoten haben von allem, was man so haben möchte, etwas. Du hast ganz hohe Berge, meistens auch direkt am Wasser, dann hast du aber auch Sandstrände und türkisblaues Wasser. Ganz unwirklich sieht das da aus für diese Region. Und wenn wir so vor Ort unterwegs waren, haben wir immer gesagt, man hat hier quasi norwegische Fjorde und gleichzeitig karibische Strände und das alles eben noch ganz weit im Norden.
Wir reden ja immer vor der Sendung schon ein bisschen miteinander, auch diesmal wir beide. Und da im Vorgespräch hast du gesagt, die Ziege sei das Wahrzeichen der Lofoten. Ist das so?
Ja, aber nicht das Tier, sondern ein ganz bestimmter Berg. Svolvær heißt er. Das ist ja ein großer Berg oberhalb der Hauptstadt der Lofoten. Hauptstadt klingt jetzt groß. Hauptstadt bedeutet nicht mal 5000 Einwohner, aber es ist eben die Hauptstadt Svolvær. Und dieser Svolvær Gator heißt die Ziege, das ist eine Steilwand oberhalb von Svolvær, die sich am Ende in zwei Spitzen aufspaltet. Und diese zwei Spitzen sehen so ein bisschen mit ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Fantasie aus wie eine Ziege. Und das ist eben eines der Wahrzeichen. Wir sind selber dort hochgeklettert und man hat von da auch einen wunderbaren Blick über diese Inselgruppe.
Du warst auf den Lofoten mit ein bisschen Abenteuerlust, aber eben auch als Reporter, als Journalist. Wer reist denn sonst dorthin? Natur- und Sportbegeisterte?
Beides auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Denn die Lofoten sind ja für Sport- und Naturbegeisterte einfach ein großer Abenteuerspielplatz. Du kannst dort unfassbar gut klettern, du kannst dort kajaken durch ganz verlassene Fjorde, wo sonst kein Mensch hinkommt, wo man nur mit dem Kajak hinkommt. Das sind sozusagen die Sommeraktivitäten, und auch im Winter wird diese Region immer beliebter, gerade zum Skifahren. Kleiner Haken, es gibt gar keine Skigebiete und keine Lifte. Das heißt, man muss da selber als Skitourengeher erstmal hochkommen, um dann den Spaß haben zu können, wieder runterzufahren. Aber auch dafür ist die Region immer beliebter. Also ich würde sagen, Naturbegeisterte, Sportbegeisterte und natürlich gerade im Winter, wenn es da ganz lange dunkel ist, auch Polarlichtbegeisterte.
Es bleibt jetzt ein bisschen sportlich mit Johannes Koch in das nördlichste Surfcamp der Welt.
Es ist ein bisschen regnerisch am Strand von Unstad, einem kleinen Örtchen im Nordwesten der Lofoten. In der Bucht, rechts und links von hohen Bergen begrenzt, ist trotz des Wetters ordentlich Betrieb.
We do it slow, with me.
Ganz langsam, mit mir zusammen.
The waves are fast.
Ein bisschen schneller.
The waves are closer.
Jetzt fühle ich den Schub.
I am feeling the push here.
Anis Busch-Rieber ist hier in Unstad Surflehrer. Heute für eine Touristengruppe aus der Schweiz. Gerade machen sie die ersten Trockenübungen am Strand. Er und die drei jungen Surfanfängerinnen liegen auf ihren Surfbrettern im Ganzkörper-Neoprenanzug und üben das schnelle Aufstehen.
One, two, three,
eins,
hands,
zwei, drei. Hände auf Brusthöhe und dann langsam hochdrücken. Das rechte Bein aufstellen und den anderen Fuß nach vorn, zwischen die Hände. Sehr gut.
Unstad gilt als das nördlichste Surfparadies der Welt. 200 Kilometer nördlich vom Polarkreis. Selbst im Sommer wird das Wasser hier selten wärmer als 11 Grad. Dafür sind die Wellen gut. Im Sommer klein und gleichmäßig, perfekt für Anfänger. Im Herbst dann so groß, dass Profis aus aller Welt auf die Lofoten kommen. Ein bisschen abseits der Trockenübungen der Surfgruppe sitzt Anka Franzen. Anka ist 23, hier in Unstad aufgewachsen. Seinen Eltern gehört das Surfcamp im Ort.
Ich mache das jetzt schon so lange. Das ist einfach ein Lebensstil, ein Zeitvertreib, eine kleine Flucht aus dem Alltag. Wenn ich im Wasser bin, ist alles andere unwichtig.
Und so paddelt Anka ein paar Minuten später raus aufs Meer, passt die erste gute Welle ab, steht auf und surft Richtung Strand. Drehungen auf dem Board, Richtungswechsel und ein kleiner Trick inklusive. Die Anfängergruppe am Strand ist inzwischen fertig mit den Trockenübungen.
Ich verspreche euch, 10 Minuten und ihr werdet auf dem Board stehen, wenn ihr auf mich hört.
Elodie Maridor ist eine der drei Surfschülerinnen.
Ich habe ein bisschen Angst dabei.
Dann geht es für die Gruppe ins Wasser. Immer wieder treiben sie auf dem Bauch liegend erst mit der Welle und versuchen dann aufzustehen. Sie brauchen ein paar Versuche, dann klappt es.
Das war ein bisschen schwierig, aber das ist sehr cool.
Surfen auf den Lofoten ist längst kein Geheimtipp mehr. Das merkt auch Lokalmatador Anka Franzen.
Die Lofoten werden immer beliebter. Es ist verrückt. Früher waren hier im Sommer vielleicht ein, zwei andere Surfer. Jetzt gerade ist es hier nicht so voll, aber an manchen Tagen sind hier 50 bis 100 Leute.
Anka und seine Familie haben sich das zunutze gemacht. Es sind nur ein paar hundert Meter Fußweg, vom Strand bis zum Surfcamp der Franzens. Vor mehr als 20 Jahren haben Ankas Eltern die alte Schule im Ort gekauft und zu einem Hotel mit Café umgebaut. Das Café zieht täglich hunderte Besucher an. Hier gibt es lokale Spezialitäten wie gebratenes Walfleisch, aber auch Pizza und vor allem Zimtschnecken.
If you want to make something really good,
wenn man etwas richtig Leckeres machen möchte, dann braucht man viel Butter und Zucker. Das ist mein Geheimnis. Das Einzige, was besser ist als Butter, ist noch mehr Butter.
Marion Franzen, Ankas Mutter, backt jeden Tag bis zu 400 Zimtschnecken. Gerade verteilt sie großzügig ein Zucker-Zimt-Butter-Gemisch auf einem breit ausgerollten Hefeteig.
This is a recipe from my grandmother.
Das Rezept habe ich von meiner Großmutter, aber ich glaube nicht, dass sie es erfunden hat. Denn Norwegen war sehr arm, bevor wir die Erdöl-Lotterie gewonnen haben. Und niemand hätte damals so viel Butter und Zucker benutzt.
Den Teig rollt Marion vorsichtig zu einer langen Rolle und schneidet dann drei fingerbreite Scheiben daraus. Sie zeigt auf die verschiedenen Schichten der Schnecken.
Eine perfekte Zimtschnecke braucht 7 Lagen. Und wir klappen das Ende drunter, damit die Füllung drin bleibt. Nur die schönsten werden die weltbesten Zimtschnecken.
Die weltbesten Zimtschnecken. So nennt Marion ihr Gebäck. Und die haben ihren Preis. Umgerechnet rund 10 Euro kostet eine von ihnen. Aber es gibt inzwischen genug Besucher aus aller Welt, die bereit sind, das zu bezahlen.
Die Lofoten sind viel professioneller geworden. Ein richtiges Touristengeschäft mit mehr Qualität und ausgebildeten Guides. Es ist der größte Spielplatz der Welt. Hier kann man alles machen.
Und genau das wollen sie hier in Unstad jedem zeigen. Das nördlichste Surfcamp der Welt. Es ist für einige hier auch ein Big Business.
Johannes, welche Reisenden, ich sag mal, welchen Reisetyp hast du auf den Lofoten getroffen? Eher so junge, Individualreisende, Abenteuerlustige oder eher so Gruppenreisende am Ende mit viel Geld?
Also, wenn man so auf den Straßen unterwegs ist, dann sieht man ganz viele Camper, ausgebaute Vans, die sich dann in so ganz kleine Parklücken irgendwo an den engen Straßen reingezwängt haben. Das sind natürlich ganz viele junge Individualreisende, aber auch ältere Individualreisende. Dafür sind die Lofoten perfekt, aber dadurch, dass das eben so eine besondere Natur ist, zieht das natürlich auch andere Reisende an. Svolvær ist der einzige richtig große Hafen, wo auch mal ein Kreuzfahrtschiff gut anlegen kann. Und das merkt man dann auch in der ganzen Region. Wenn dann einmal so ein großer Pott da angekommen ist, dann zwängen sich plötzlich auch große Reisebusse durch diese kleinen Fischerdörfer und gucken sich das alles mal einmal kurz an. Das heißt, auch diese Art der Reisenden gibt es dort vor Ort. Aber ich würde mal sagen, es sind vor allem Individualreisende. Und ja, man braucht auch auf jeden Fall ein bisschen Geld, wenn man da unterwegs ist, weil Norwegen ist generell nicht günstig.
Das ist wirklich bekannt, ganz genau. Vielleicht auch ganz gut, wenn nicht so viele Kreuzfahrtschiffe anlegen können, wenn wir mal ehrlich sind. Tja, 80 Inseln, nicht? Und wie bewegt man sich denn auf den Lofoten fort? So ganz spontan oder muss man eigentlich wirklich alles organisieren vorher?
Also man kann das spontan machen, aber ganz klar, ohne Auto ist man dort eigentlich aufgeschmissen. Man kann natürlich auch ganz sportlich mit dem Fahrrad unterwegs sein. Das ist dann für die Hartgesottenen. Aber ich würde mal sagen, ohne Autos geht eigentlich auf den Lofoten nichts. Und man merkt auch, dass die Infrastruktur dieser Inselgruppe eigentlich nicht für diesen Trend, für diesen Hype ausgelegt war. Also das ist eigentlich eine Inselgruppe, auf der nicht mal 30.000 Menschen leben. Und dafür ist diese Infrastruktur, Straßen, auch Krankenversorgung eigentlich ausgelegt. Naja gut, jetzt kommen halt viele, viele Touristen und damit muss diese Inselgruppe umgehen.
Da müssen wir jetzt eigentlich aufhören mit der Sendung, damit wir nicht noch mehr werben dafür. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Tja, Trend, Hype, junge Individualreisen, habe ich eben mal gesagt, die findet man auf jeden Fall im Kulturtreff Trivare Fabriken. Dorthin jetzt mit Johannes Koch und der ist auch noch jung.
Der große Raum mit seinen kargen Betonwänden ist gut gefüllt. An einer Bar wird selbstgebrautes Bier verkauft. Durch große Fenster kann man direkt aufs offene Meer gucken. Martin Kjelle steht mitten im Raum und schaut sich um.
Ab und zu muss man sich auch ein bisschen so im Arm pieksen, um wieder sich daran zu erinnern. Das ist irgendwie schwer zu erklären. Das ist ja sozusagen unser Kind, unser gemeinsames Kind.
Martin kommt eigentlich aus Oslo. Er ist Anfang 30. Seine Eltern lernten sich in Deutschland im Studium kennen, deshalb spricht er auch Deutsch. Vor 10 Jahren machte er Urlaub auf den Lofoten, zusammen mit 2 Freunden und seinem Bruder. Ihnen fiel ein altes Fabrikgebäude im kleinen Ort Henningsvær auf. Es war ziemlich heruntergekommen und zu verkaufen.
Ich glaube, mein Bruder hat irgendwie gesagt, er hat sowas gesagt wie, wir können das Gebäude hier nicht kaufen. Also das müssen wir tun. Wir wussten nicht, was wir damit tun sollen, aber wir können diese Gelegenheit können wir uns nicht durch den Händen, Fingern fallen lassen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kaufen wir das.
Für umgerechnet 200.000 Euro wurden die 4 Studenten plötzlich Fabrikbesitzer. Ihre Geschäftsidee, einen Treffpunkt schaffen für Einheimische und Touristen. Heute ist die Trivare Fabriken ein hipper Kulturtreff mit Hotel, Bar, Kaffee, Disco, Sauna und Yoga. Dass hier früher Möbel und Lebertran produziert wurden, soll trotzdem sichtbar bleiben.
Das ist ja hier der Dorschleberraum.
Martin steht in einem hellen Raum im 1. Stockwerk. An der Decke hängen große trichterförmige Holzfässer.
Das sind die alten Tranleberöl, Fässer. Und da war ja dann Dorschleber drin und dann hat man Dampf unter Druck aufgesetzt und dann kam eben medizinischer Dorschlebertran. Als Kind kriegt man dann immer so einen kleinen Löffel schon, aber der war immer zu groß irgendwie, der Löffel, mit Dorschlebertran.
Wer in die Trivare-Fabriken kommt, der soll die Vergangenheit des Gebäudes spüren. Direkt neben den Hotelzimmern stehen noch alte Tischlermaschinen. Der Industriestil mit nackten Betonwänden erinnert an angesagte Großstadtclubs.
Die große Inspiration dazu, oder Teil der Inspiration, kommt wenigstens aus Berlin, würde ich sagen, tatsächlich. Weil wir haben ja, ein paar von uns haben tatsächlich auch in Berlin früher gelebt. Aber wir haben auch gedacht, von der Geschichte her, der Raum, die Wände, also das ist alles so grob, das hat alles so viel Patina, das erzählt ja, wie das Leben hier war, irgendwie hart, früher. Und das möchten wir auch irgendwie weiter vermitteln.
Zurück im großen Hauptraum der Fabrik. Am Abend soll die Band Mall Girl aus Oslo hier auftreten. Sängerin Bethany Forsyth-Reichberg steht auf der kleinen Bühne. Gerade läuft der Soundcheck.
Ja, ja, ja.
Sollen wir mal alle zusammen?
Etwa 20 Stunden Anfahrt mit Auto und Fähre sind es von Oslo bis nach Henningsvær. Doch für Bethany und ihre Band lohnt es sich, sagt sie.
Ich denke, es ist eine Mischung aus den Menschen und der Natur. Und die Tatsache, dass jeder hier eine tolle Zeit haben will. Und hier gibt es tolles Essen, tollen Wein. Ein bisschen Hedonismus ist dabei und natürlich Sport. Ich finde, es ist eine gute Kombination aus dem, was die Leute mögen, feiern, aber gesund.
Inzwischen ist es kurz nach 21 Uhr. Martin geht zu ein paar Gästen, die direkt vor der Bühne an einem Tisch sitzen.
Das Konzert beginnt um 22 Uhr. Bis dahin müssen die Stühle noch an die Wand gestellt werden.
Die Gäste sind einverstanden und räumen Stühle und Tische zur Seite. Dann kann es losgehen. Mall Girl betreten die Bühne. Der Raum ist richtig voll. Einige hier kommen aus der Region, andere aus Oslo und auch Touristen aus Deutschland, der Schweiz oder Amerika sind hier.
Ich glaube, die Welt hat Lofoten auch ein bisschen mehr entdeckt als so Destination das Jahr herum. Man kann wirklich jetzt in jeder Saison kommen und irgendwas erleben.
Und genau das war das Ziel von Martin und seinen Freunden. Auch dank ihnen gilt das kleine Örtchen Henningsvær längst als kulturelles Zentrum der Lofoten. Das Konzert ist vorbei. Bethany steht draußen vor der alten Fabrik auf einer kleinen Terrasse am Wasser.
It's very cool. And it's very fun that it's
so. Es war richtig cool. So viele junge Menschen hier in Henningsvær. So eine junge Gemeinschaft. Wir sind richtig dankbar. Man weiß ja nie, wie viele zu einem Konzert kommen. Wir hatten schon Orte, wo nur 5 Leute kamen. Aber heute, das war einfach großartig.
Schon morgen werden sie in Henningsvær wieder feiern. Dann kommt ein berühmter norwegischer DJ in das kleine Fischerdörfchen. Die Lofoten wollen mehr sein als nur ein Naturparadies.
Der DJ im Fischerdörfchen. Johannes, wie lebt man denn auf den Lofoten? Also wovon lebt man? Was zeichnet die Wirtschaft aus?
Also generell lebt man auf jeden Fall in Ruhe dort. Ich habe ganz viele glückliche Menschen dort getroffen, so viele wie, glaube ich, auf noch keiner anderen Reise, auf der ich bisher war. Wirtschaftlich sind die Lofoten traditionell eine Fischfangregion und das ist auch immer noch eigentlich der wichtigste Wirtschaftszweig, also Fischfang, Fischverarbeitung, aber eben auch der Tourismus. Auf den Lofoten findet man ganz viele kreative Menschen, ganz viele Menschen, die eben ganz bewusst so ein Aussteigerleben dort führen. Und die sich eben von einem gewissen Luxus auch verabschiedet haben, weil vieles, was man so vom Festland kennt, das gibt es auf den Lofoten nicht. Man kann nicht mal eben was bestellen. Das dauert auch gerne mal 2-3 Wochen, wenn man was im Internet bestellt. Und auch der nächste große Baumarkt, wenn man mal was im Garten machen möchte, ist 3 Stunden entfernt. Also man lebt glücklich dort, aber auch in Ruhe und man muss auch so ein paar Einbußen hinnehmen.
Traditionell, sagst du, lebt man also schon noch vom Fischen und von den Tieren, den Schafen und eben auch zunehmend vom Tourismus, haben wir vorhin schon mal gesagt, könnte bald zu viel werden. Wie ist dein Eindruck, was sagen denn die Menschen dort? Wollen die noch mehr Tourismus, eben weil er doch das Geld bringt, oder sagen die auch, es reicht so langsam?
Ich würde mal sagen 50-50. Die einen, die dort ihr Geld jetzt schon mit Tourismus verdienen, die sagen natürlich, um Gottes Willen, bringt uns mehr Touristen. Es gibt aber auch immer mehr Leute, die sich inzwischen dagegen wenden, auch Initiativen, die sagen, das ist uns jetzt hier zu viel. Und man merkt auch, gerade in so manchen kleinen Fischerdörfchen entsteht plötzlich eine große Anlage mit ganz vielen Ferienwohnungen oder Ferienhäusern. Und das sind dann meistens Investoren aus anderen Regionen Norwegens. Das heißt, das Geld bleibt dann auch nicht unbedingt in der Region. Das ist was durchaus auf Kritik stößt. Also ich würde mal sagen, es ist ein bisschen gespalten, das Verhältnis zum Tourismus.
Ja, und dann ist der Charme ja auch dahin. Nicht mit so einem Resort, natürlich, ist doch ganz klar. Jetzt raus aufs Wasser mit Johannes Koch.
Es ist früh am Morgen, weit im Osten der Lofoten. Das kleine Fischerboot von Gay Halvard Nielsen gleitet über das ruhige Wasser des Raftsund, eine Wasserstraße am Rande der Inselgruppe. Gay ist Mitte 50. Er trägt eine blau-gelbe Latzhose und eine etwas ausgefranste Jacke.
Wir haben heute drei Netze. Wir holen zuerst das raus, das am weitesten weg ist.
Meist fährt Gay alleine raus zu seinen Netzen. Heute allerdings ist seine Frau Mercedes dabei. Nach ihr hat er auch sein Boot benannt. Ursprünglich kommt Mercedes aus Mexiko.
Eigentlich bin ich zum Urlaub machen nach Norwegen gekommen. Natur, Berge und so. Und dann haben wir uns kennengelernt und es hat gepasst.
Es ist warm an diesem Tag im Juni. Der blaue Himmel spiegelt sich im Wasser. Nicht die besten Bedingungen zum Fischen, erklärt Gay. Denn wenn es zu warm ist, dann gehen die Fische in tiefere Gefilde.
Gestern hatte ich am Ende 216 Kilo Fisch. Es ist jedes Mal spannend, die Netze einzuholen. Man weiß nie, was drin ist.
Die Fischerei ist neben dem Tourismus noch immer die wichtigste Einnahmequelle auf den Lofoten.
Seit ich ein Kind bin, liebe ich das Meer. Das Fischen habe ich von meinem Vater und meinem Onkel gelernt. Mein Vater hat uns damals ein kleines Boot gekauft, damit wir selbst rausfahren können.
Nach rund einer Stunde Fahrt verringert Gay das Tempo. Langsam gleitet sein Boot zu einer kleinen roten Boje. Darunter hängt das erste Netz. Mit einem Haken holt Gay die Boje an Bord und spannt das Seil, das an ihr hängt, in eine Winde ein.
Wir haben hier erstmal 250 Meter Seil, bevor wir an das Netz kommen.
Es dauert ein paar Minuten, dann kommt das Netz zum Vorschein. Darin Rotbarsch, Kabeljau und gleich zu Beginn ein großer Seeteufel.
Die sind die teuersten, Seeteufel. Dafür bekommt man einen echt guten Preis.
Very good price.
Rund 100 norwegische Kronen. Umgerechnet fast 9 Euro bekommt Gay pro Kilo ausgenommenen Seeteufel. Die Lofoten sind bekannt für ihren Fisch. Vor allem der Kabeljau, auf Englisch cod, ist hier beliebt und er hat Gay schon einen Spitznamen eingebracht.
In Ipswich in England, da nennt man mich den Cod Father.
They call me the Cod Father.
Der Spitzname entstand, als über Gay ein Artikel im Magazin seines Lieblingsvereins, dem britischen Fußballclub Ipswich, erschien. Darin nannte man ihn den Cod Father. Und dieser Cod Father beobachtet, dass seine Inselgruppe sich verändert. Immer mehr Touristen kommen, zum Urlaub machen, aber auch zum Fischen.
People who come and fish and just enjoy the fishing trip and
wenn die Leute hierher kommen und fischen und das dann auch auf den Lofoten essen, dann ist das völlig okay. Aber wenn sie hier Boote mieten mit vielen Touristen, dann darf jeder von ihnen bis zu 18 Kilo Filet mit nach Hause nehmen und die nehmen dann auch nur die besten Filetteile. Und das ist dann nicht gut. Die machen ihre Tiefkühlboxen voll und nehmen das dann mit. Das mag ich nicht.
Der Touristenboom auf den Lofoten, er sorgt auch für Konflikte. Drei Netze holt Gay heute ein. Fisch für umgerechnet knapp 500 Euro. An guten Tagen kann es auch mal das Vierfache sein.
Ich will das so lange machen, wie ich lebe. Guckt euch meinen, ich sag immer, Büroausblick an. Die Natur, wunderschön.
Working in a beautiful nature.
Gay zeigt auf die Berge an der Küste. Oben schneebedeckt, unten am Wasser in sattem Grün.
Ich liebe das. Ich will nichts anderes mehr machen. Ich bleibe Fischer für den Rest meines Lebens.
Nach mehr als 8 Stunden auf dem Wasser legt Gay in einem kleinen Hafen an. Die 2 großen Fässer mit dem Fisch müssen schnell in den Großmarkt. Morgen wird er wieder rausfahren und auf einen guten Fang hoffen.
Johannes im Norwegen-Urlaub auf die Lofoten. Das scheint mir jetzt nach allem, was wir gehört haben, eine ziemlich gute Idee zu sein. Aber nicht nur die Lofoten, oder? Wie weit ist beispielsweise Oslo?
Oslo ist weit weg. Also wir haben es gerade eben bei der Band ja schon mal gehört. Es sind 20 Stunden Autofahrt und Fähre. Das muss man wollen. Wir haben das tatsächlich gemacht für unseren Film. Für die Dreharbeiten hatten wir einfach so viel Equipment dabei, dass wir mit dem Auto von Hannover bis auf die Lofoten gefahren sind. Das muss man wollen, aber es ist auch spannend, weil man alle 2 Stunden gerade in Norwegen gefühlt eine neue Region hat. Man hat mal Berge, mal ist alles grün, dann ist man so rund um den Polarkreis plötzlich in so einer Art Marsregion, wo eigentlich nichts mehr so richtig wächst und dann kommt man wieder auf die Lofoten. Also es lohnt sich, wenn man die Zeit hat und generell natürlich ein Norwegen-Urlaub, der lohnt sich und die Lofoten gehören dann auf jeden Fall dazu.
Mit Johannes Koch haben wir die Lofoten besucht, kennengelernt und hoffentlich nicht zu viel dafür geworben, nicht? Johannes, ich danke dir, sehr schön.
Danke dir.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Alexander Gerhardt, Christian Beseke und Udo Schmidt.
Von NDR Info.